Tischgespräche. Die Botschaft der Reformation für Christen von heute. Folge 55. Nachfolge. Was ist das?
Das sind die Outtakes für unsere Hörer. Hast du 100 Folgen gehört, wirst du belohnt. Dann singen wir hier für dich von Jesus. Ja, das bist du von uns nicht gewohnt.
Hey, das hat sich sogar gereimt.
Ja, das kann ich ganz gut. Ich komme nicht auf deine literarische Qualität, aber spontan reimen kann ich.
Dann begrüße ich dich und unsere Hörer auch mal mit einem Lied. Ja, denn ich glaube, ich werde das nicht rausschneiden.
Wirklich?
Oh, herzlich willkommen bei den Tischgesprächen. Schön, dass ihr heute eingeschaltet habt und mit dabei seid. Eine musikalische Begrüßung. Ich begrüße dich auch mal musikalisch mit dem Lied Immer mehr von dir, immer mehr.
Damit meinst du hoffentlich nicht mich.
Immer mehr sein wie du, immer mehr. Wir sind nämlich heute beim Thema Nachfolge, unser Thema. Also Jesus nachfolgen, Jesus immer ähnlicher werden. Das, was du gesungen hast, bevor ich auf Aufnahme gedrückt habe, wie ging das Lied nochmal?
Komm, folge Jesus. Okay. Komm, folge Jesus. Komm, folge Jesus. Kennst du das nicht? Nee. Malte, du bist zu jung.
Vielleicht. Das ist eine Frage der Perspektive. Genau, wir haben eine total spannende Nachricht von einer Hörerin bekommen. Und so funktioniert unser Podcast. Wir sind zwei Pastoren, die diese Sendung hier machen. Und wir leben davon, dass ihr mit uns in Kontakt tretet und sagt, was euch beschäftigt. Und wir versuchen dazu mehr oder weniger schlaue Dinge zu sagen. Genau. Und wir haben eine ganz spannende E-Mail bekommen und die möchte ich einmal mal vorlesen. Wir haben gestern im Hauskreis Philipper 3 gelesen. Da steht in Vers 10, ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Bei uns ist dann die Frage aufgekommen, was es eigentlich heißt, an Jesu Leiden teilzuhaben. Ich musste auch daran denken, dass Jesus gesagt hat, dass wer ihm nachfolgen will, sein Kreuz täglich auf sich nehmen soll. Also müssen wir noch leiden, willentlich leiden, wenn Jesus das doch für uns alles auf sich genommen hat? Wenn ja, wie sieht das im Alltag aus? Vielleicht könnt ihr ja noch einen Podcast zu Nachfolge aus lutherischer Perspektive schustern. Smiley. Genau. Deswegen haben wir heute das Thema Nachfolge. Wie geht das? Wie geht das praktisch? Und ich glaube, das ist ja ein Thema, was viele beschäftigt. Ich hatte letztens, waren wir in so einem kleinen Kreis von ich sag mal, frommen Pastoren so zusammen. Und der ging auch zum Thema Jüngerschaft, Nachfolge. Und der startete mit dem Zitat, sind wir damit beschäftigt, Gemeinde zu bauen oder Menschen zu Jüngern zu machen? Mhm. So, es ging so ein bisschen so pointiert um die Richtung, geht es darum, dass wir immer größere Gemeinden bauen und noch mehr Programme und noch mehr dies und das? Oder
mehr Leute in den Veranstaltungen.
Oder geht es darum, dass wir quasi Menschen darin begleiten, sie unterstützen, dass sie Jünger Jesu werden oder
bleiben
oder in ihrer Jüngerschaft wachsen, was auch immer das heißt.
Ja, und gute deswegen, Frage, finde ich.
Genau. Und deswegen wollen wir uns dem heute stellen. Und vielleicht ist es ganz hilfreich, dass wir erstmal gucken auf die Begriffe selbst, was das eigentlich ist. Also ich finde das zu Beginn, weil ja da ganz viele verschiedene Begriffe durch den Raum schwirren. Also es gibt im Deutschen vor allem zwei Begriffe, die da sind. Das ist einmal der Begriff Jüngerschaft und der Begriff Nachfolge.
Ja.
Und was man wissen muss, ist, dass beide Parte stehen im Grunde für was Gleiches, Ähnliches im Griechischen. Also es gibt, wenn man die Bibel liest auf Griechisch, denn die ist ja im Original auf, zumindest das Neue Testament ist im Original auf Griechisch geschrieben, da gibt es da ein Wort, das heißt akulotein, das ist im Grunde Nachfolgen. Und es gibt die Jünger, die ich glaube, Mathetes, genau, sind dann die Jünger. Und wenn man jetzt ins Englische geht, dann
ist das Gleiche.
Das ist sozusagen Discipleship. Also der Disciple ist sozusagen der Jünger Jesu. Und im Deutschen habe ich so den Eindruck, Jüngerschaft ist häufig, sind Leute, die ein englisches Buch gelesen haben und Discipleship dann im Deutschen mit Jüngerschaft übersetzen. Und das ist ganz interessant. Man kann schon an der Begriffswahl häufig erkennen, aus welchem geistlichen Background Leute kommen. Also du weißt, wenn jemand sagt, es geht uns um Jüngerschaft, da weiß ich immer, Tendenz, Freikirche oder evangelikal geprägte Landeskirche. Während man in anderen Kreisen sozusagen, ja, sag ich mal, klassisch landeskirchlich eher sagt Nachfolge, also Dietrich Bonhoeffer.
Ja, schreibt ein Buch geschrieben, das Nachfolge heißt und das auf Englisch Discipleship heißt.
Oder genau, The Cost of Discipleship, glaube ich ja, sogar.
Okay.
Also, das ist nochmal interessant, aber. Ja. Und die, mein Doktorvater Michael Herbst in Greifswald, die waren ganz lange unzufrieden mit beiden Begriffen, weil sie sagen, bei Nachfolge denkt man manchmal an das Buch von Bonhoeffer und Jüngerschaft ist irgendwie auch kein echtes, also da gab es, man ist immer unzufrieden und haben sie gesagt, uns geht es um lebendiges, mündiges Christsein. So, also einfach als Umschreibung von dem.
Okay.
Kann man jetzt auch wieder.
Ich bin Fan von Nachfolge. Okay. Ich mag das Wort Nachfolge.
Dann mach mal
ein Plädoyer für das Wort Nachfolge. Ich finde, das Wort Nachfolge ist anschaulich. Mhm. Ja, also da
inwiefern,
ist das. Ja, da steckt eine Bewegung drin oder eine Tätigkeit sozusagen. Mhm. Jüngerschaft ist.
Was für eine Tätigkeit?
Ja, jemand hinterherlaufen. Jemand folgen. Also der Nachfolge drückt aus, da geht einer vor und einer geht hinterher ja. Oder mehrere gehen ja. Hinterher. Und das finde ich schon mal einen guten Einstieg in das Thema. So beruft Jesus seine Jünger. Jünger, das waren eben Schüler, aber es waren Schüler, die nicht nur akademisch sozusagen bei jemand in den Unterricht gingen. Also das war damals ein Konzept, Jesus war nicht der Einzige, der Jünger hatte. Auch im Neuen Testament gibt es sogar die Jünger des Johannes des Täufers, der hatte auch Jünger. Das waren also Leute, die mit ihrem Meister, ihrem Rabbi, ihrem Lehrer lebten und im Zusammenleben und im Gucken auf ihn lernten, was sie zu lernen hatten sozusagen. Es ging um eine Lebensgemeinschaft, aber in der einer klar sagt, wo es lang geht. Und das heißt Jünger sein und ich finde das einfach ausgedrückt, wenn Jesus Leuten sagt, folge mir nach. Mhm. Verlass dein bisheriges Leben, komm mit mir mit, lauf mir hinterher. Das ist einerseits total einfach. Ja, ich hab mal drüber nachgedacht, dass das kleinste Kind könnte, aber gleichzeitig ist es auch total schwer, weil es ja auch das Aufgeben der alten Lebensbezüge bedeutet. Mhm. Ja, also jeder kann sich vorstellen, man ist irgendwie in der Gemeinde, auf einmal kommt Jesus rein und sagt, so folgt mir nach, kommt hinterher und man soll alles stehen und liegen lassen und nicht mehr hinterherlaufen. Das kleinste Kind könnte das, aber man selber, dann sagt man ja, Jesus, und wo schlafen wir heute? Und Jesus sagt, oh, weiß ich noch nicht. Die Füchse haben ihre Nester, haben ihre Gruben und die Vögel haben ihre Nester, aber ich weiß nicht, wo ich mein Haupt hinlege. Und man denkt, und so soll das jetzt weitergehen? Also sein Leben, Jesus anvertrauen, ihm nachzufolgen und mit ihm mitzulaufen und zu gucken, wie er lebt. Und ich glaube, da ist ein Kerngedanke von Nachfolge und von Jüngerschaft drinnen, nämlich auf Jesus zu gucken, was er macht und wie er das macht.
Nun ist es ja damals, ich stelle es mir so vor, für Petrus, Johannes, Jakobus, ein bisschen leichter gewesen, weil sie es ja ganz wörtlich interpretieren konnten.
Ja, die konnten sagen, die konnten mit ihm mitlaufen.
So, also ich nachfolge kriege ich zum Beispiel auch gut hin, wenn ich irgendwie in eine fremde Stadt komme und wir sind eine Gruppe und irgendjemand sagt, oh, ich kenne schon den Weg zu dem und dem Ort und laufe stur hinterher, habe keine Ahnung, wo es lang geht. Das ist ja, sagen wir übertragen, heute geistlich herausfordernd. Ich kann ja nicht wortwörtlich hinter Jesus hergehen, also im Sinne von, also ich, das geht ja nicht. Also ich muss das hier irgendwie.
Ja, wie gesagt, ob das so für uns so viel geistlich herausfordernder ist, als für die damals, die alles stehen und liegen lassen mussten, weil, also das will ich mal nicht so schnell sagen, aber natürlich gibt es einen Unterschied und da war es leichter zu konkretisieren, so möchte ich das mal nennen. Ja. Der Widerstand war natürlich auch, der innere war auch größer. Also ich würde sagen, heute bedeutet es, auf Jesus zu gucken, zum Beispiel, indem man die Geschichten von ihm liest oder auf die Geschichten von ihm hört und sich mit anderen Christen trifft und auf Jesus zu gucken und zu gucken, wie macht er das? Wie geht er mit Menschen um? Und auch in seinem eigenen Alltag auf Jesus zu gucken, zu ihm zu beten, ihm Sachen vorzulegen, ihn zu fragen, wie er damit umgehen würde. Ich
spitze mal zu, also sich Jesus zum Vorbild zu nehmen. Das heißt Jüngerschaft. Ich spitze mal bewusst so zu, dass es dir vielleicht nicht gefällt.
Ja, das wäre. Ja, bevor ich jetzt zu lange überlege, tappe ich jetzt erstmal in die Falle und sage ja, aber ich meine damit nicht ihn nur sozusagen, okay, ich guck mir bei ihm das Muster ab und dann mache ich das auch so, sondern ihn auch als Bezugsperson zu nehmen, so möchte ich das mal nennen. Also ich habe neulich in einem Briefwechsel gelesen, wo jemand sein geistliches Leben und seine Nachfolge intensivieren will und der Pastor redet ihm dann und sagt, ja, das ist ja schön, aber achte drauf, fall nicht in die Falle, dass du denkst, das hängt, jetzt geht dein geistliches Leben los, jetzt, wo du das beschlossen hast. Also es geht nicht mit dir los, sondern es geht mit dem los, was Gott in deinem Leben schon getan hat. Guck mal auf das, was Gott bis jetzt, bis du diesen Entschluss gefasst hast, in deinem Leben schon getan hat. Das finde ich einen total guten Gedanken, sich bewusst zu machen, Gott ist der, der handelt. Ja, auch wenn ich neu zum Glauben gekommen bin, nicht zu sagen, so und jetzt geht's los und ich bin hier die Hauptperson, sondern zu gucken, guck nochmal, was dich hier an diesen Punkt geführt hat, wie Gott da gehandelt hat. Also diesen Zielpunkt, diese Blickrichtung auf Jesus zu haben und das dann einzuüben in der Vergangenheit durch Dankbarkeit, ist, glaube ich, eine gute Einübung, zu versuchen, das auch in der Gegenwart zu machen. Was macht Jesus jetzt hier auch? Und da braucht man natürlich Bibeltexte und es ist gut, in die Vergangenheit zu gucken, aber es geht auch darum, das jetzt in der Gegenwart zu machen. Und nicht zu sagen, okay, ich habe es mir jetzt angeguckt, ab jetzt lege ich es beiseite und jetzt bin ich dran, sozusagen. Ich habe nichts gegen, ja, ich habe nichts gegen Aktivität, ich habe nichts gegen Entscheidungen, ich habe nichts gegen eigenes Einbringen. Nur das Wichtige ist, die Hauptperson in der Nachfolge bin eben nicht ich, sondern es ist der Lehrer, auf den ich gucke. Ja. Und indem ich auf ihn gucke und ihm hinterherlaufe, ahme ich ihn nach. Aber es bleibt, der Blick bleibt auf den Lehrer.
Ich finde einen spannenden Text dazu auch Matthäus 28, also wo Jesus am Ende seine Jünger, die schon Jünger sind, in alle Welt sendet und ihnen den Auftrag gibt, alle Menschen zu Jüngern zu machen. Also da ist ja so da sozusagen das Ziel benannt. Also Menschen sollen Jünger sein und Jesus erzählt gleichzeitig noch, wie das passiert. Und nämlich sagt, es gibt zwei Sachen, die da dazu sind. Also wie man quasi zum Jünger wird. Einmal, indem man getauft wird in Jesus hinein oder in den dreieinigen Gott hinein. Und dann lehrt sie, halten alles, was ich euch geboten habe. Also sozusagen durch die Taufe mit Jesus verbunden zu sein und dann quasi aus der Lehre Jesu zu leben. Ne? Und das heißt ja für mich, auch mit den biblischen Texten zu leben und zu gucken, wie begegnet der gleiche Jesus, der damals Zachäus auf dem Maulbeerbaum, der angesprochen hat, wie spricht dieser Jesus jetzt genau auch mich an? So.
Ja, da muss ich jetzt wieder besserwisserisch noch dazulegen. Wobei auch hier ich ganz wichtig finde, diese Aufforderung, geht hin in alle Welt, macht zu Jüngern alle Völker, indem ihr sie tauft und lehrt und so weiter, ist eingebettet in zwei Aussagen, dass Jesus nämlich sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, darum geht hin. Und dann endet es mit, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Also auch dieses, was wir tun sollen, ist eingebettet in zwei Aussagen darüber, wer Jesus jetzt ist, was er tut, was er macht, dass er bei uns ist. Also es ist nicht so Leute, ich habe jetzt meinen Teil getan, jetzt gehe ich und jetzt seid ihr dran. Sondern das ist die Gegenwart Jesu, und die er zweimal erwähnt, am Anfang und am Ende, die führt dazu, wie die Jünger jetzt handeln.
Es gibt ja so eine Auslegung von Matthäus 28 im Sinne von, ja, jetzt hat Jesus einen guten Startpunkt gemacht und Jesus weiß, jetzt seid ihr dran. Also ja, Gott, genau. Gott spielt euch den Ball zu und sagt, jetzt seid ihr am Zug. Und also Gott glaubt an uns, dass wir es jetzt auch schaffen. Und
genau, und jetzt gucken wir auf uns. Nee, ich finde auch der Missionsbefehl, der auch unsere Aktivität und so weiter klar benennt, ist eingebettet in den Bezugsrahmen, wer Jesus ist, was er tut und dass er jetzt gegenwärtig handelt und dass er allmächtig ist.
Also super, wir hatten gerade Konfirmation und ich sehe es noch so, wie die vier, die eingesegnet werden, dann am Altar stehen. Es werden ja noch einmal die Sprüche, die sie sich ausgesucht haben, bei uns zumindest kurz vorher vorgelesen. Wahrscheinlich bei euch ähnlich. Oder?
Ja, klar. Ja.
Und dann hatte einer auch den Spruch, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt her. Ich dachte,
guter Spruch.
Ich habe mich so gefreut, also weil es einfach so, es irgendwie nochmal so viel alles sagt. Also, also dass du gerade es beginnt mit dem Evangelium und es endet mit dem Evangelium. Ne? Das ist super. Es gibt ja, und wenn wir nochmal auf die Hörerfrage so gucken, da hat sie so einen Aspekt drin und die hat was mit einem etwas eher unangenehmen Thema zu tun, nämlich
Leiden.
Mit Leiden. Mhm. So, weil ja in dem Philipper-Text, den sie da zitiert, Philipper 3, Vers 10, da sagt Jesus, Paulus auch, dass er quasi Anteil haben möchte an der Gemeinschaft Jesu Leiden und dem Tod Christi gleichgestaltet werden. Und das ist ja nochmal echt eine spannende Spur. Genauso mit dem anderen Vers, den sie sagt, Jünger sein heißt doch, sein Kreuz auf sich zu nehmen. Und also ob du dazu mal so ein paar Gedanken sagen kannst, was ist denn das für ein Aspekt von Nachfolge und warum? ist der wichtig, sag ich mal so.
Ja, der ist wichtig, weil Jesus sagt, dass das zum Jüngersein, zu dem Nachfolgenden gehört, dass man auch leidet. Je mehr man es so macht, je mehr man sozusagen mit Jesus verbunden ist und je mehr man es so macht wie Jesus, wird man leiden. Das ist unausweichlich. Jesus sagt, wenn sie das, also der Knecht ist nicht höher als der Herr, und wenn der Herr gelitten hat, dann wirst du auch leiden. Das heißt, das, was Jesus mir vorlebt und was er mir beibringt, führt nicht dazu, dass ich jetzt so ein Leben führe, wo alles glatt geht und alle mir zuklatschen und so weiter. Das war bei ihm auch nicht so. Und das ist wichtig, weil es gibt, ich glaube, es gibt zwei Punkte, weswegen wir uns vor dem Leiden scheuen. Einmal, okay, weil es unangenehm ist, ja, und weil wir, also es ist natürlich, keiner mag gerne leiden. Jesus hat auch nicht gerne gelitten.
Ganz gesund sozusagen.
Ja,
also,
genau.
Es gibt ja auch so eine fromme Leidensverklärung, ne? Also das ist ja.
Es ist unangenehm und, ja, vielleicht, das sind eigentlich sogar drei Aspekte. Also es ist unangenehm und deswegen stellt es uns auch in Frage, weil wir dem nicht nur ausweichen, weil es unangenehm ist, sondern weil wir auch uns dann fragen, bin ich richtig? Mhm. Denn wenn ich eigentlich jetzt hier den Weg Jesu gehe, den Weg, den der Schöpfer des Universums, der weiß ja, wie Leben gut läuft, dann ist das ja vielleicht ein Zeichen dafür, dass ich gerade was falsch mache, wenn ich leiden Ernte dafür, so. Und Jesus sagt, nee, es gibt Sachen, wenn du so lebst mit mir und es richtig tust, dann wird das Ergebnis Leiden sein, weil die Umwelt zum Beispiel darauf negativ reagiert. Und so war es bei mir auch schon. Und das Zweite ist, wir haben ja auch, oder das Dritte, je nachdem, wie du das, ist jetzt auch egal, also das andere, sag ich mal, wir haben ja auch ein missionarisches Interesse und wir möchten ja gerne auch, dass die Leute uns angucken und das sehen, wie wir mit Jesus leben und dass die Leute sagen, oh, das finde ich toll und das möchte ich auch und so, ja.
Komm zu Jesus, er macht dein Leben besser.
Genau. Und wenn die dann sehen, also wenn das dann sozusagen nicht passiert, sondern es gibt, die gucken das an und sagen, nee, das ist ja doof, das ist ja, dann ist es ja auch so eine Infragestellung, dass wir denken, ach ja, wir müssen Christsein ja auch verkaufen als was Tolles, Attraktives und so weiter. Und da finde ich das sehr wichtig, dass Jesus sagt, nein, Christsein hat auch Leiden als Konsequenz. Entweder, weil du bei bestimmten Sachen nicht mitmachst und das eben den Spott oder was weiß ich der anderen auf sich zieht, oder auch, weil du gewissen Erwartungen nicht entsprichst, die Leute an dich haben, die vielleicht auch die frommen Leute an dich haben. Ja, also ist es, wenn man sich Jesus anguckt, dann ist doch erstaunlich, wie enttäuscht viele fromme Leute von ihm sind. Nicht nur die Pharisäer, sondern auch die Jünger. Ja, die wünschen sich einen Jesus, der reinschlägt und der Feuer vom Himmel regnen lässt und der mal so richtig seine Power zeigt und der allen beweist, wie toll er ist. Und Jesus verzichtet darauf. Ja, Jesus vertraut ganz auf Gott, dem ist manchmal die Anerkennung der Menschen scheinbar egal, jedenfalls ist er nicht bereit, dafür jeden Preis zu zahlen. Der vertraut auf Gott, der nimmt es in Kauf, dass Leute sich wieder von ihm abwenden und sagen, nee, so toll ist er doch nicht. Verzichtet darauf, den Glauben so attraktiv wie möglich zu machen, dass alle dazukommen. Und das bedeutet, Treue in dieser Nachfolge zu leben, bedeutet das Gleiche. Ja, und das ist, weißt du, ich habe da schon mal gesagt, wie gern ich mich selber verteidige und rechtfertige. Wenn ich mich ungerecht behandelt fühle, dann ist es doch mein natürlicher Impuls, mich zu rechtfertigen und zu sagen, nee, 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 nee und so weiter. Und dann zu gucken, dass Jesus das auch oft nicht macht. Ja, dass Jesus da manchmal gar keine Energie reinsteckt, auch sich gegen falsche Anschuldigungen zu verteidigen. Sondern dass er weiß, Gott hat Wohlgefallen an mir und das reicht. Ja. Und das ist schwer, also wenn wir darüber reden, was Gott alles macht und wie toll das ist und Leute sagen, macht es euch nicht zu einfach. Nee, manchmal macht es das schwer, wenn man sagt, das reicht mir, was Gott alles macht, dass Gott mich gerecht spricht und dass mich nicht alle anderen toll finden müssen. Das fällt mir jedenfalls sehr schwer, damit zufrieden zu sein.
Im Grunde sind die Begriffe Jüngerschaft oder Nachfolge ja auch eine Umschreibung von dem, also wie lebe ich eigentlich als Christ praktisch? Also wie lebe ich als Christ, ist im Grunde die Frage, die sich dahinter verbirgt. Und ich kenne diesen Impuls auch von mir. Mir ist das mal so aufgefallen, wie gehe ich eigentlich zu Klassentreffen? Weil das ist ja so ein super Punkt, wo ich im Grunde über mein eigenes Selbstbild.
Und mein Haus, mein Auto, meine Frau, meine Kinder.
Mein Christsein. Ja, ne? Und es ist irgendwie schon auch cool, irgendwie als Pastor zu arbeiten, weil da kann ich das und das machen und so. Also wie man anfängt, im Grunde auch sein geistliches Leben, sag ich mal, zu verkaufen, im Sinne von zu vermarkten.
Ja.
Und damit vielleicht auch tatsächlich zu verkaufen und zu verraten an mancher Stelle, weil es eigentlich nicht dem, ich denke auch immer, also Gemeinde ist halt auch häufig nicht sexy in dem Sinne von, Das sind halt auch echt, also das ist manchmal auch eine peinliche Veranstaltung. Und die hat sich Gott halt auch ausgesucht. So, und das, aber das entspricht viel von dem, was ich so instinktiv will, überhaupt nicht. Und genau, und ich glaube tatsächlich, es gibt so eine Tendenz, auch leider, glaube ich, aber es ist auch ganz natürlich, dass wir, genau, Christsein so vermarkten im Sinne von, leb mit Jesus und der macht dein Leben reicher, besser, höher, schneller, weiter. Du kannst im Grunde für jedes Lebensthema, also wie du mit Jesus die bessere Ehe, beruflich erfolgreicher, den Plan für deinen, und das ist, und ich glaube, wie gesagt, dass das nicht ganz biblisch so ist, weil das uns nicht versprochen ist. Und ich finde, wir sind damit ganz nah dran an dem, was wir mal so vom groben halben Jahr besprochen haben. Da haben wir eine Folge gemacht zur Heidelberger Disputation.
Oh, ja.
Das ist erstmal ein sehr abstrakter Text von Martin Luther gewesen, wo er darüber redet, es gibt sowas wie einen Theologen des Kreuzes und einen Theologen der Herrlichkeit. Also es gibt Menschen, die, und er stellt das ein bisschen gegenüber. Und er sagt eigentlich, es geht darum, ein Theologe des Kreuzes zu sein. Also ein Mensch zu sein, der, ich sag mal, unter dem Kreuz lebt. Und ich finde, an dem Thema Nachfolge wird das sehr schnell plastisch, was das eigentlich, was das bedeuten kann eigentlich, was Kreuzestheologie bedeutet. Und das heißt eben nicht, sozusagen von Sieg zu Sieg zu eilen und immer alle Probleme überwinden zu haben. Und Jesus ist sowas wie einfach die ultimative Kraftquelle, um alle Probleme und Herausforderungen in meinem Leben zu lösen. Sondern das heißt, glaube ich, auch manchmal mit Jesus mitten im Scheitern da zu sein. So.
Ja. Und ich muss dran denken, also ich kann mir vorstellen, wenn es Hörer in anderen Kulturkreisen hören würden, das sind jetzt schon echt so First World Problems, ne? Also, dass ich sage, dass Nachfolge bedeutet, auf die Zustimmung und die Anerkennung der Welt oder der Gemeinde zu verzichten. Also, das sind ja wirklich Luxusprobleme. Also,
wir werden es mal im Himmel auch ein bisschen schämen für die Probleme, die ich so habe.
Was weiß ich, das geht dann auch in moralische Sachen rein, dass man sagt, gewisse Dinge mache ich nicht mehr. Oder mache ich nicht mit und nehme dafür finanzielle Einbußen in Kauf. Also nicht nur irgendwie, ob die Leute mich toll finden, sondern tatsächlich, wie es mir finanziell geht.
Bisschen zur Gefahr für Leib und Leben.
Genau, ich wollte mich langsam
Entschuldigung,
steigern. Genau, und für manche Leute heißt das, wenn ich mich zu Jesus bekenne und mit ihm zusammen, dann bedeutet das, dass ich verfolgt werde, ja, dass meine Freiheit und dass mein Leben in Gefahr sind.
Das Leben anderer sogar. Also ich sogar vielleicht das Leben meiner Familie, das ist schon.
Also ich habe mal ein Buch gelesen von einem lutherischen Pastor, das ist ein Christuszeugnis für Muslime von Jens Christensen, ein Wahnsinnsbuch, dessen Kinder, glaube ich, oder vielleicht auch nur ein Kind, weiß jetzt nicht mehr genau, ist in Pakistan ermordet worden von fanatisch radikalen Muslimen. Und das war für ihn, also in seiner Jesusbeziehung war das für ihn der Ruf, in Pakistan zu bleiben. Es war ein Däne, der da war dahin ins Land. Das war seine Berufung. Jesus hat gesagt, du sollst deine Feinde lieben. Das sind meine Feinde. Mhm. So, und das ist hier mein Auftrag, hier zu bleiben. Und besonders ist ja der Wahnsinn. So, aber das war das, was er wo er auf Jesus geguckt hat und wo Jesus ihn da stark gemacht hat und wo er ihm nachgefolgt ist in so einer Situation. Also das sind ja tatsächlich, aber ich will damit nur sagen, also ich finde es trotzdem berechtigt, das zu nennen, weil es eben zeigt, wie das sozusagen in ganz vielen konkreten Bereichen sich dann auch auswirkt. Aber wie gesagt, das kann auch noch mal eine ganz andere Dimension kriegen.
Ja, deswegen, bei dem Lobpreislied vom Anfang, ich dachte schon drüber nach, immer mehr von dir, immer mehr sein wie du, immer mehr.
Ja, immer mehr sein wie du heißt auch immer mehr Dresche kriegen.
Ja, und von daher, wenn Gott uns Jesus immer ähnlicher macht, und wenn wir vielleicht auch darum bitten, Herr, ich will immer mehr so sein wie du, ich weiß gar nicht, ob wir uns immer so ganz bewusst sind, was wir da eigentlich so beten, ne? Also das heißt eben nicht, ich werde erfolgreicher und Gott schenkt mir nochmal eine coole Vision und dann gibt es auch mal so ein bisschen so Mini-Leiden, aber am Ende geht es darum, dass ich mit Jesus irgendwie ein erfolgreiches Leben führe.
Das ist dieses Verhältnis, Leiden ist nur vorübergehend und so weiter, aber dann gibt's den großen Durchbruch und so weiter.
Breakthrough ist ja so ein Buzzword tatsächlich in bestimmten christlichen Kreisen, also dass Gott dir immer den Durchbruch dann schenkt.
Ja.
Und natürlich musst du auch leiden, aber das ist immer nur dann quasi ein Test für dich, so, ne? Also da musst du dann deine Treue zeigen und dann.
Und daran ist wahr, dass es für jeden Christen irgendwann diesen Breakthrough gibt, aber dieser Breakthrough findet nicht in diesem irdischen Leben statt, ja? Also, sondern der findet durch die Auferstehung statt. So.
Ja.
Du hast da nochmal das Buch erwähnt, was ich auch angefangen habe zu lesen, The Christian Life, Cross or Glory, ja. wo der Autor das auch sehr auf den Korn nimmt, dieses, dass oft in Predigten oder in Büchern das so beschrieben wird, dass das christliche Leben so ein von Triumph zu Triumph ist, und er sagt, nein, also unser Leben spiegelt das Leben Jesu wieder vorm Kreuz. Mhm. Ja, also Jesus hatte seine Auferstehung, und die werden wir auch haben, hatte sein Ostern, aber jetzt sind wir noch nicht an diesem Punkt sozusagen, sondern jetzt ist der Schwerpunkt, wie hat Jesus gelebt, und das ist gleichzeitig eine totale Herausforderung und auch einen Frage stellen und zerstören unserer Wünsche und unserer Pläne und unserer Vision, und gleichzeitig ja auch ein Trost, nämlich zu wissen, dass Gott in unseren Niederlagen und in unserer Schwachheit und in unserem in unserem Zerbruch sozusagen gegenwärtig ist und da handelt. Und so wie er das auch bei Jesus gemacht hat, ja. Und nirgendwo in der Bibel ist Gott so stark und so mächtig wie am Kreuz. Ja, das ist das, was später, das finde ich so interessant, in der Offenbarung, wofür wird Jesus später gelobt? Für das, was er am Kreuz gemacht hat. Ja, dafür wird dann alle Ewigkeit angebetet. Das ist sozusagen darauf wird gezeigt und gesagt, hier. Also das ist ja auch ein Trost, dass das sozusagen, also kein Zeichen von Gottesferne und von eigenem Fehler sein muss, und dass man sagt, was muss ich jetzt ändern, wenn ich
hier diese Anerkennung. Das erlebe ich so oft in der Seelsorge, dass Leute sagen, was mache ich eigentlich falsch, dass ich hier gerade leiden muss.
Ja, und manchmal ist das Leiden eine Konsequenz daraus, dass sie treu waren, dass sie es richtig gemacht haben, dass sie so gemacht haben. Das ist, und da ist deswegen Nachfolge auf Jesus zu gucken und zu sehen, wie ist es ihm ergangen, wie hat er das erlebt. Und dass er sich davon nicht hat irre machen lassen.
Es gibt einen Text, der mir immer so ein bisschen Gänsehaut einjagt. Es gibt einen ganz tollen Aufsatz von C.S. Lewis, der heißt Das Gewicht der Herrlichkeit. Ja. Im Englischen The Weight of Glory.
Schon ein toller Titel, ehrlich gesagt.
Der ist auf verschiedenen Ebenen so super. Er hat einfach so viele Themen. Und ein so Motiv, das sich durchzieht, ist, dass er, also C.S. Lewis, für ihn ist so ein Hauptargument für den Himmel, ist, dass er sagt, wir haben Sehnsüchte in unserem Herzen, egal wo wir die in der Welt suchen zu stillen.
Wir können nicht gestillt werden.
Wir können nicht gestillt werden. Er sagt, und vielleicht ist es ein Fingerzeichen darauf, dass wir nicht ganz für diese Welt gemacht sind. So sagt er das. Und dass wir eigentlich am Ende des Tages woanders hingehören. Und dann redet er auch darüber, im Grunde über die Schönheit, die quasi unser himmlisches Leben einmal haben wird. Und er hat ja auch so eine poetische Sprache, die ihm irgendwie ganz nahe geht. Und dann sagt er am Ende, nachdem er das alles so beschrieben hat, doch bis dahin kommt für uns noch immer das Kreuz vor der Krone und morgen ist immer noch Montag. Und ich finde, erst das erste Bild ist schon cool, Kreuz vor der Krone. Aber dieser zweite Satz, und morgen ist immer noch Montag, finde ich, ist, man kann sich richtig vorstellen, wie das ein Sonntagspredigt ist, und es heißt, morgens immer noch Montag, und trotzdem ist, also was ist Montag, also in unserer Kultur für einen Tag, ne? Also Montag ist ja so der Tag, es gibt ja viele Leute, die haben sonntags abends immer schlechte Laune, weil sie daran denken müssen, jetzt geht wieder die Arbeitswoche los, und zu sagen, und Christsein heißt häufig auch, es ist ein Montagsleben, das heißt nicht nur Montag Glaube im Alltag leben, sondern heißt auch, Montag ist wieder anstrengend. Da ist liegt wieder
einiges vor mir,
Genau, liegt einiges vor mir, und morgen ist immer noch Montag. Und trotzdem gibt es irgendwann, hat Gott uns versprochen, eines Tages wird es diesen, machen wir sonntags eine Party, und die Party wird nicht enden am nächsten Morgen, sondern die wird aufhören. Und beides kommt zusammen. Ne? Also morgens immer noch Montag, und trotzdem gibt es die Verheißung, wo wir bis in die ewigen Morgenstunden hinein tanzen werden und keinen Kater kriegen werden am nächsten Tag.
Das sind zwei Sachen. Wir gehen auf den Sonntag ohne Montage zu. Genau. Der liegt vor uns. Ja, da bringt Jesus uns hin. Und wir sind an diesem Montag nicht alleine. Ja, es wird uns nicht verheißen, es wird alles klar gehen und so weiter und so weiter. Aber dieses, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden und auch jeden Montag. Und siehe, ich bin bei euch alle Montage bis an der Weltende. Das ist sozusagen, das ist der Trost. Wir sind da nicht alleine. Jesus ist bei uns.
Amen.
Amen.
Ja, ich glaube, es ist alles gesagt heute zu der Folge. Ich hoffe, das hat ein bisschen weitergeholfen, Licht darauf.
Das war sehr grundsätzlich. Vielleicht gibt es noch mehr Fragen nach Konkretion.
Und wir überlegen da auch so ein bisschen drüber nach.
Uns ist das oft wichtig, erstmal die grundsätzlichen Sachen klar zu kriegen, damit das andere nicht so eine Tippliste wird. Aber vielleicht
machen wir das
wollen die Leute dann nachhaken.
Genau, also wenn ihr euch nochmal interessiert, und wie geht das jetzt praktisch, also wie kann das exemplarisch aussehen? Nicht ja. so als Regel, aber wie könnte sowas aussehen?
Exemplarisch, genau, das ist wichtig. Ich glaube, es gibt unterschiedliche Arten und Weisen,
genau.
wie man das gestalten kann. Und es gibt Sachen, die helfen mir und es gibt Sachen, die helfen dir. Und wenn wir das jetzt hier ins Mikrofon sprechen, dann gibt es Leute, die sagen, aha, so muss man es machen. Mhm. Und das ist immer gefährlich, aber deswegen ist uns das grundsätzlich immer wichtig. Aber über das andere können wir auch reden, als Beispiele.
Mhm. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch was auffällt, schreibt uns gerne. Oder wenn euch ein Thema, eine Frage beschäftigt, unter tischgespräche@gmx.net, Tischgespräche mit AE oder auf Facebook oder Twitter. Oder wenn ihr uns unterstützen wollt, schreibt gerne eine kurze Rezension bei iTunes. Das hilft uns einfach, die Sendung sichtbarer zu machen. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Also es ist ja immer wieder toll, dass sie euch die Zeit dafür nimmt. Ja. Denn, ich finde, das ist keine Selbstverständlichkeit. Und dann bis in 2 Wochen. Macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.